Folge des spirituellen Lebens. Mein Name ist Satchinandan Swami. Ich bin seit 25 Jahren Mönch und habe meine spirituelle Ausbildung in einigen philosophischen und spirituellen Schulen Indiens erhalten. Ich bin mit der, sagen wir mal, mit diesem Seminar insofern verbunden, als dass ich gebeten wurde, ein bisschen über das spirituelle Leben zu sprechen und auch über eine Methodologie, eine Methodik vielleicht besser, um spirituelle Erfahrungen machen zu können. Ich werde heute, anders als bei normalen Vorträgen, die ich halte, ganz aus meiner spirituellen Tradition heraus sprechen und hoffe, dass das Seminar, was vor mir war, eigentlich die beiden Seminare, einmal von Herrn Ron Engert und dann von Frau Professor Wagner, sie alle hinreichend auf mich vorbereitet haben, auf dass ich nicht zu unvermittelt einbreche. Gut, das zu meiner Person und zu meinem Seminar. Wir werden ungefähr enden, um wie viel Uhr?
Es ist geplant in zwei Teilen.
Ja.
Es ist so anderthalb Stunden.
Gut.
Und dann machen wir eine Pause und sehen danach weiter, wie das Seminar weitergeht.
Gut.
Danach gibt es dann Abendessen.
Um 17 Uhr, sehe ich das richtig, wäre dann die Pause.
Mhm.
Toll, dass ich nicht zu viel machen. Genau, das, um wie viel Uhr gab es Abendessen? Um 18 Uhr hattest du gesagt?
Um
19
Uhr.
Um 19 Uhr, gut.
Ja.
Um 19 Uhr gibt es Abendessen und dann werden wir noch einmal die Freude haben, miteinander Gemeinschaft zu haben, zu einem spirituellen Abend. Ich habe dort Dias mitgebracht über oder von einem heiligen Ort, von dem ich heute sprechen werde. Jetzt muss ich ganz schnell überlegen. Es werden andere Dias sein, auf alle Fälle als die, die ich das letzte Mal in Schloss Weißenstein gezeigt habe. Ich sage das, weil einige von Ihnen und auch schon zu Gast waren. So, jetzt müssen wir nur noch Herrn Schmiekel davon überzeugen, dass er sein elefantenähnliches Schnaufen in die Richtung des Fensters vielleicht dirigieren kann. Gut. Dankeschön. Dann werde ich mal anfangen. Ich werde, wie es in meiner Tradition üblich ist, mit einem Mantra oder einer Hymne begehen. Aber keine Angst, ich werde ab dann Deutsch sprechen. Also nicht, dass man denkt, jetzt ist er nur noch auf Sanskrit, dieser Mönch. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskatyade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Shiva Shri Gaur Bhakta Vrinda Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Radhe. Ich möchte, wenn ich heute über Naturgesetze der Bhakti sprechen, oder Naturgesetze des spirituellen Lebens, gerne mit einer Geschichte, einer Lehrgeschichte beginnen, die ich allerdings auch in Schloss Weißenstein schon erzählt habe. Die Geschichte aus den Upanishaden, die uns wohl wie keine andere einen Zugang verschafft zu dem spirituellen Denken Indiens. Die Geschichte handelt von einem jungen Mann namens Sweta Ketu, der bei seinem Vater lernt, bis sein Vater das Gefühl hat, ihm nichts mehr beibringen zu können und ihn zu einem Meister schickt, der in der Ferne lebt. Sweta Ketu kommt nach abgeschlossener Ausbildung zurück und der Vater fragt ihn: Hast du das? Das ist ja rührend, danke. Vielen Dank, also das verdiene ich jetzt zwar nicht, das ist auch ganz schön feucht. Ein begossener Sprecher. Ja. Er kommt also nach abgeschlossener Ausbildung zurück und der Vater stellt ihm die Frage: Hast du das gesehen, was nicht gesehen werden kann? Kannst du das ausdrücken, was nicht ausgedrückt werden kann? Sweta Ketu fragt: Was meinst du damit, Vater? Der Vater schickt ihn hin zu einem Banyanbaum und sagt: Bring mir die Frucht des Baumes, des Banyanbaumes. Der Vater, der Sohn kommt zurück und der Vater fragt ihn: Was siehst du? Eine Frucht, sagt der Sohn. Ist das alles, was du siehst? Er nimmt ein Messer und schneidet die Frucht auf. Nein, sagt der Sohn, ich sehe eine Schale, Fruchtfleisch und einen Kern. Ist das alles, was du siehst? Der Sohn schneidet jetzt auch den Kern in zwei und beschreibt das Innere des Kernes und die harte Schale. Aber der Vater ist noch lange nicht zufrieden. Ist das alles, was du siehst? Und da sagt ihm dann der Sohn: Ja, ich sehe nicht mehr. Und der Vater sagt daraufhin: Ja, aber kannst du nicht sehen, obwohl du Augen hast, um zu sehen? Siehst du nicht den Baum, der da drin ist im Kern? Und siehst du nicht, dass in diesem Baum viele, viele Kerne sind, die wieder Bäume beinhalten? Nur ein wenig Zeit trennt uns noch. Und Sweta Ketu wird durch diese Geschichte, genau wie der Leser der Chandogya Upanishad und die Leserin, in das, sagen wir mal, eingeführt, was das Denken und das Verstehen des spirituellen Gedankenguts ausmacht. Es geht, wenn man sich um spirituelle Dinge kümmert, zunächst einmal nicht durch das, was diesen Sinnen sichtbar ist. Es geht auch nicht um das, was diesen Ohren sichtbar, hörbar ist, sondern es geht um das, was den Sinn, die Sinndimension behandelt. David Bohm hat in seinen Versuchen, also ganz bei meiner Tradition kann ich doch nicht bleiben in so einem Kreise, David Bohm hat in seinen Versuchen von der tiefen Ordnung gesprochen. Ich bin jetzt nicht so gut in Physik, dass ich das ganz genau erfassen kann, aber in einem upanishadischen Sinne, in dem Sinne der Geschichte, die ich erzählt habe, ist das doch leicht zu verstehen. David Bohm machte folgenden Versuch. Er tat einen Tropfen mit Tinte in ein durchsichtiges Fass hinein. Muss es so sagen, dass darin Öl erstmal war und dann diese Tintentropfen injiziert wurde in die Mitte, sah man also durch das Fass hindurch, durch die Fasswände hindurch, durch das Öl, das durchsichtig war, hindurch und sah den schwarzen Tropfen. Und dann rotierte das Fass, es war zu einer Töpfscheibe aufgebracht worden und der Tropfen durchzog dann in zunächst einmal chaotisch wirkender Form das Öl des Fasses. Dann wurde das Fass angehalten, also drehte es, und es wurde in umgekehrter Richtung zum Rotieren gebracht. Unter Und was man sah, war, was zunächst sehr erstaunlich war, dass die Schlieren, die dieser Öltropfen gebildet hatte, genau, also die Bahnen, die diese Schlieren zogen, aufs Neue benutzt wurden von dem inzwischen verbreiteten Tropfen, um sich wieder zusammenzuziehen und dann den Tropfen zu bilden in der Mitte. Und daraus, ich glaube nicht, dass man daraus das schloss, aber David Bohm benutzt das als eine Illustration, um zu zeigen, dass in dieser Welt eine sehr tiefe Ordnung gegenwärtig ist, ein Sinn, der sich wissenschaftlich sehr schwer nur deuten lässt. Ich habe hier so ein Schrödinger-Zitat rausgesucht. Mit dem ich ein bisschen über den Sinn sprechen möchte. Am schmerzlichsten, so sagt der Schrödinger, ist das völlige Schweigen unseres ganzen naturwissenschaftlichen Forschens auf unsere Fragen nach Sinn und Zweck des ganzen Geschehens. Je genauer wir hinsehen, umso zweckloser und sinnloser kommt es uns vor. Das Spektakel, das sich da abspielt, erhält einen Sinn offenbar nur in Bezug auf den Geist, der ihm zuschaut. Was uns die Naturwissenschaft über diesen Bezug zu melden weiß, ist ausgemacht, ungereimt. Als sei der Geist nur durch eben dieses Spektakel entstanden, dem er nun zuschaut, und als werde er mit ihm wieder vergehen, wenn die Sonne schließlich erkaltet sein wird und die Erde sich in eine Wüste von Eis und Schnee verwandelt haben wird. So, Sveta Ketu sah nicht das, was sein spirituell gebildeter Vater sah, nämlich die Ordnung, die tiefe Ordnung, dem unser Sein zugrunde liegt. David Bohm und ähnliche Physiker, die Erstaunliches geleistet haben und sehr von uns zu loben sind, vermuten einen Sinn und einen Zweck hinter allem, der die Erscheinungswelt so erscheinen lässt, wie sie ist. Die Wissenschaft jedoch wird uns diesen Sinn und diesen Zweck niemals enthüllen können. Warum? Weil sie nicht so angelegt ist. Ich möchte ein kleines Beispiel geben, in dem ich die Wissenschaft ein wenig verteufeln möchte. Die materialistische Wissenschaft wohlgemerkt. Und ich bin mir darüber klar, dass mit meinem Rundumschlag, der ein wohlwollender sein soll, nicht all diese wunderbaren Ansätze, die sich jetzt überall wie Schneeglöckchen aus dem Eise herauskristallisieren, benennen lassen. Das ist, liegt mir sehr, sehr fern. Und ich habe also mit diesem Pauschalurteil nur vor, so ein bisschen zu skizzieren, wo ich denke, dass Grenzen sind in der modernen Naturwissenschaft, die eben ein spirituelles Herangehen überschreiten kann. Wenn ich einem Wissenschaftler dieses Buch gebe, kommt es darauf an, also es kommt darauf an, erstmal wem ich das gebe, aber dieser Wissenschaftler könnte verschiedene Ansätze wählen, um dieses Buch zu erforschen. Er könnte es zum Beispiel wiegen lassen, vermessen lassen und könnte dann über dieses Buch aussagen, wie gut es geeignet ist bei der Schalldämpfung eines gewöhnlichen Raumes. Könnte diese Aussage machen. Der Wissenschaftler könnte auch, wenn er Statistiker ist, sich vielleicht in das Buch hinein arbeiten und so und feststellen, wie viele Male das A drin vorkommt und wie viele Male das D vorkommt in den ersten 50 Seiten. Und er könnte dann Wahrscheinlichkeitsrechnungen abgeben, die ihm ziemlich genau sagen könnte, wie viele Male das A und wie viele Male das D vorkommt in den nächsten 50 Seiten. Doch ich glaube, dass durch diese beiden Herangehensweisen nicht der Sinn und der Zweck dieses Buches in Erfahrung gebracht werden könnte, weil es ja in dem Buch um eine ganz andere Dimension gibt, als um Materialien, die Schall verschlucken können, oder um Buchstaben, die in einer bestimmten Häufigkeit angeordnet sind. Erst dann, wenn der Wissenschaftler sich die Mühe machen würde, diese Sprache zu lernen, Ado, Shraddha, Tata, Sadhu, Sangha, Tabajana, Kriya, eine Sprache, die er noch nicht sprechen kann, erst in dem Augenblick würde es dem Wissenschaftler gelingen, den eigentlichen Sinn und den eigentlichen Zweck dieses Buches zu schlüsseln oder zu errätseln. Er müsste also in eine ganz andere, sagen wir mal, ja, vielleicht in eine geisteswissenschaftliche Dimension eintreten, um mir etwas über diese alten Texte, die hier drin sind, aussagen zu können. So ist es auch mit diesem, mit der Welt und mit der Materie, die sich dem wissenschaftlichen Forschen erschließt oder manchmal auch verschließt. Die Art und Weise, wie man da herangeht, bestimmt schon im Vornherein, was man wohl von der Welt an Wissen bekommt. Und es ist ein großer Unterschied zwischen dem mechanistischen Vorangehen dieser modernen Naturwissenschaft, die alles so einteilt in bekannte Kategorien, und dem Suchen nach dem Sinn und dem Zweck, der durch den spirituellen Pfad versucht wird zu ergründen. Nicht? Ich habe einmal gehört, dass es drei Wissensarten gibt. Ein Herrschaftswissen, das ist ein Wissen, was man sich aneignet, um beispielsweise zu wissen, wie ein Auto funktioniert, oder eine Geschirrspülmaschine. Man benutzt die, um sich seine Ziele in dieser Welt zu erreichen. Orientierungswissen, wo wir einfach keinen Zweck, außer nur das Kennenlernen, aber nicht unbedingt das Benutzen an diese Welt heranbringen. Und dann das Wissen, was nach Wahrheit oder was um Wahrheit sich bemüht. Ich glaube, dass es Karl Friedrich von Weizsäcker war, also Gadata, du sollst mich da berichtigen, wenn es falsch ist, der sagte, dass der Weg der liebenden Erkenntnis geeignet ist, um Wahrheit herauszufinden. Ich möchte diese drei Arten skizzieren anhand von drei Redensarten. Es ist interessant, dass in der vedischen oder der spirituellen Tradition drei Arten von Gespräche analysiert werden. Eins ist Jalpa, das andere ist Vitendra, und das andere oder letzte Gespräch heißt Vada. Jalpa bedeutet einfach nur zu sprechen, sich Luft zu machen, zu reden, ohne Rücksicht auf den anderen und seine Gefühle. Man sagt immer amerikanischen Slang, he makes hot air, he talks hot air, sagt man, also er redet die Luft warm oder vielleicht sogar heiß. Es geht ihm nur um sich selber, um sich Luft zu machen. Vitendra ist so etwas wie ein Streitgespräch. Wenn sich zwei Menschen treffen und der eine will nur Recht haben, dann wäre es ein Vitendra-Gespräch. Er hört dich nicht an, wenn er zuhört, dann eigentlich nur mit der Intention mitzukriegen, wenn du aufhörst zu reden, und dann redet er seine Sache oder sein Thema, Vitendra. Und es liegt ihm da, er hat das Anliegen zu zeigen, dass er ein intelligenter Mensch ist und ein durchaus versierter Mensch und ein durchaus über allen anderen stehender Mensch. Und dann gibt es die dritte Art des Gespräches, man nennt das Vada. Vada heißt mit D, nicht mit T, heißt, dass man versucht, gemeinsam in einem Wechselspiel der Wahrheit auf die Spur zu kommen. So, ich glaube, es ist einfach zu verstehen, dass bei jemandem, der nur so redet für sich, vielleicht seinen Frust ablädt oder seine Gedankenwelt auf den Tisch stirbt, dass da nicht unbedingt die Wahrheit zu finden ist und bei dem Streitgespräch erst recht nicht. Erst in dem dritten Art von Gespräch, der nach Wahrheit suchenden Gespräch, wirst sich ein Mensch dem anderen vielleicht schließen und öffnen können. So ist es auch mit der Natur. Wenn man mit Herrschaftswissen oder nur mit Orientierungswissen an sie herangeht, wird sie niemals ihre Geheimnisse preisgeben. Man muss schon das nach Wahrheit und nach Sinn und Zweck, der in der Natur ja liegt, suchende Herangehen wählen, um überhaupt fündig zu werden. So, nachdem ich all dies gesagt habe, möchte ich kurz weitergehen. In den Vedas heißt es, dass alles Sein sich in zwei Kategorien einteilen lässt. Das, was vorstellbar ist und das, was unvorstellbar oder nicht vorstellbar ist. Alles, was wir in der materiellen Natur finden, die sich aus den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Luft, Äther, also es sind 24 Elemente, ich müsste da eine Tafel haben, um die aufzuzählen und so weiter, aber das geht mir gar nicht so sehr darum. Alles, was sich in der materiellen Natur findet, lässt sich im Bereich des Vorstellbaren ordnen, denn es erscheint, wenn man sich mit der Thematik befasst, als ein Bild oder eine Vorstellung im Geiste. Ich hoffe, dass ich klar und verständlich bin. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben. Ihr seid für mich zu einem gewissen Grade vorstellbar. Ich würde nicht sagen in der tiefsten Tiefe eures Seins, aber zumindest in eurer Haarfrisur und eurer Brille und der Farbe eurer Kleidung. Ich kann meine Augen schließen und sehe jetzt das Mädchen hinten mit dem roten Pullover und der prächtigen blonden Löwenmähne. Hoffentlich ist das nicht. Also ich meine es weder als Kompliment noch als das Gegenteil. Wenn ich in eine Kategorie reinrutsche, sei mir das verziehen. Das kann im Geiste wieder erscheinen, dieses Bild. Nicht? Denn ich habe das sind Farben und Formen, die sind. So ist alles, was es in der materiellen Welt gibt, etwas, was im Geiste entstehen kann, deswegen vorstellbar ist. Das spirituelle Dasein jedoch, was einmal der materiellen Welt zugrunde liegt und somit die tiefe Ordnung ausmacht, und zum Zweiten, was in einer gesonderten und besonderen Kategorie, also nicht nur immanent, sondern auch transzendent existiert, diese spirituelle Natur ist nicht vorstellbar im Geiste. Das ist der Unterschied zwischen beiden. Um deswegen die spirituelle Natur und das spirituelle Wissen zu erkennen, brauchen wir andere Instrumente als unsere Sinne und die Erweiterung unserer Sinne in Form von Mikroskopen oder Skalpellen und so weiter und so fort. Wir brauchen dazu andere Wissensquellen als unsere Sinne. Um die spirituelle Natur oder die hier der Welt für uns, die tiefe Ordnung, so taucht sie auf in der Welt für uns, um die spirituelle Natur zu ergründen, brauchen wir ganz andere Instrumente als die Sinne und den materiellen Geist und ihre Instrumentarien. Das ist ganz, ganz wichtig zu sagen. Chaitanya Charitamrita, ich will mal aus dem zitieren, gibt es eine kleine Analogie mit deren Hilfe ich das gerne illustrieren möchte. Ich werde heute eine Menge Geschichten erzählen, als sozusagen Hilfsmittel, um zumindest die Imagination ein wenig zu befruchten von meinen Zuhörern und Zuhörerinnen. Und werde aber dann am Abend schon sagen, dass werde ich euch ein paar spirituelle Vorgänge vorschlagen, mithilfe deren ihr denn das, was jenseits der Sinne und jenseits der Fassungskraft des Geistes liegt, erkunden könnt. So, ich möchte jetzt einfach ein Beispiel geben von jemandem, der versucht, spirituelle Verwirklichung zu machen und was nötig ist, damit er sie dann letztendlich machen kann. Einmal kam ein gelehrter Astrologe, also habe ich gelehrter Astrologe, zum Hause eines Armen. Und weil der Arme so voller Leid aussah, fragte er ihn: Warum leidest du? Der Astrologe fragte weiter: Warum bist du unglücklich? Dein Vater hat doch einen gewaltigen Reichtum für dich. Aber er konnte dir nicht sagen, wo der Reichtum für dich liegt, weil er an einem anderen Ort starb. Das ist jetzt so, diese Übersetzungen sind nicht so poetisch, merke ich gerade an. Sagen wir mal, in der Ferne starb. Genauso wie die Worte des Astrologen Savagya, weiter. Durch die Worte des Astrologen wurde die Verbindung des Armen mit seinem Schatz etabliert. Der Astrologe sagte ihm: Der Schatz, nach dem du suchst, ist in deinem eigenen Haus, aber unter dem Haus. Wenn du von Süden gräbst, dann werden die Wespen und Drohnen agitiert und du wirst deinen Schatz nicht bekommen. Wenn du von Westen gräbst, muss ich dir sagen, dass es einen Geist gibt, der solche Störung für dich schafft, dass deine Hände niemals den Schatz berühren werden. Wenn du von Norden gräbst, wird eine gewaltige Schlange, eine schwarze Schlange kommen, die dich verschlingen wird, wenn du versuchst, den Schatz auszugraben. Wenn du jedoch nur ein bisschen im Osten gräbst, werden deine Hände sofort den Topf des Schatzes berühren. So, wie wollen wir mit dieser Analogie umgehen? Wie folgt. Der Schatz ist das spirituelle Wissen und die armen Leute sind wir, die wir es im Augenblick nicht haben und vielleicht noch keinen Zugang dazu besitzen. Die Worte des Astrologen Savagya entsprechen den Worten der vedischen Literatur, die genaue Unterweisung geben, welcher Vorgang im Einzelnen aufgenommen werden kann, um Selbstverwirklichung oder auch dieses spirituelle Wissen zu erlangen. Hier ist eine schöne Analogie: Der Arme, so heißt es, soll bloß nicht sehen, von Süden war es, glaube ich, Gram. Denn es werden die Wespen und Drohnen aufsteigen und er wird den Schatz so nicht bekommen. In der Analogie bedeutet der Weg von Süden Karma. Karma ist ungefähr das, was die moderne Wissenschaft betreibt. Das sind Bemühungen, die auf eigene Erkenntnisse beruhen. Es gibt ein Gesetz des Karma, was wir im Westlichen meistens kennen, auch sagen wir, wenn dir dich jemand verbrüht, das ist dein Karma. Aber das meine ich, das ist ein sehr populärer Umgang mit diesem Sanskrit-Begriff. Karma bedeutet einfach nur tun, was auf eigene Bemühungen und auf das eigene Ego fundiert. Also Tätigkeiten, die dort fundieren. Du sollst also nicht von Süden graben, da werden die Wespen kommen. Nach dieser Analogie wären die ganzen Streitigkeiten und die ganzen Irrtümer, die in der modernen Naturwissenschaften die Welt bewegt, also alles Wespengelärme und Wespengetöse und so weiter. Wenn vom Westen, was ist da die Gefahr? Ein Geist. Der Geist, das ist der Geist der mentalen Spekulation. Ich weiß nicht, ob Sie alle oder ob ihr damit etwas anfangen könnt. Mentale Spekulation bedeutet, Gedankengänge zu machen, eine Gedankenreise zu unternehmen, die immer wieder unterbrochen wird von den eigenen Schwächen, wie zum Beispiel den Eitelkeiten oder den Hass auf jemand anderes oder die Verliebtheit in die Nachbarin, die man hat, oder verschiedene mentale Spekulationen halt, nicht, wo die mentalen Elemente einbrechen. Wenn du von der nördlichen Seite gräbst, wird eine gewaltige Schlange kommen. In der Asien hat man, um Wissen zu finden, den Weg des Yogas gegründet, des achtfachen oder Ashtanga-Yoga-Prozesses. Sehr interessante Fähigkeiten kann man dort erwerben. Ich selber habe Yogis gesehen, die auf diesem Pfad des mystischen Yogas waren und die eine unglaubliche Kraft entwickelt haben. Ich kann mich einmal erinnern, in Allahabad gewesen zu sein, also am Zusammenfluss von Ganges und Yamuna. Ich saß so morgens in der aufgehenden Sonne da und sah plötzlich aus einer anderen Richtung, aus der westlichen Richtung, eine zweite Sonne kommen. Und dachte, es ging mir da physisch leider nicht sehr gut. Und ich dachte, es ist vielleicht eine, jetzt kommt wieder der Malaria-Anfall, aber die Sonne kam sehr schnell näher. Und plötzlich merkte ich, wie sich aus der Sonne heraus ein Yogi herausschälte. Ungefähr so wie ja, ein kleines Sandhäufchen in einer Eieruhr entsteht. So haben sich die einzelnen Bestandteile des Yogis zusammengesetzt. Der Ashtanga-Yoga, ich habe ihn dann gegrüßt und er hat mich auch unkompliziert zurückgegrüßt. Der Ashtanga-Yoga erzählt einem Menschen, wie man das machen kann. Man kann durch diese yogischen Fähigkeiten tatsächlich Materie transportieren, sie an einem Ort auflösen und dann den Geist an einen anderen Ort hin projizieren und dann die Materie dort langsam manifestieren. Man kann auf diese Weise auch den Geist erstmal an einen Ort hinbringen und dann dort die Materie verschwinden lassen und die dann über verschiedene energetische Kanäle, die wir im Yoga halt lernen zu beherrschen, das wieder erscheinen lassen an einer anderen Stelle. Das ist recht interessant, aber hier wird gesagt, der Schatz des spirituellen Wissens ist auch nicht auf diese Art und Weise zu verstehen, wo immer noch Materie manipuliert wird. Bei dem ersten Fall grobe Materie durch eigene Bemühung, bei dem zweiten Fall, dem Jnana, feinere Materie durch den Pfad der mentalen oder auch intellektuellen Spekulation. Und in dem dritten Fall, dem Pfad des mystischen Yogas, wird Materie eben mit der mystischen Hand angepackt und dann manipuliert. Nein, das soll also nicht zum Erfolg führen, zu sagen, sagt dieses Werk. Wenn man von Osten gräbt, wird man dazu kommen, dass die Hände sofort den Schatz berühren. Ich möchte von diesem Weg der der Weg, der von Osten kommt, heute sprechen. Und ich möchte ganz gezielt auch sagen, wie dieser Weg funktioniert. Das ist der Weg der Bhakti oder der liebenden Erkenntnis. Es gibt auf diesem Weg 5 Vorgänge, die ich heute vorstellen möchte. Ich möchte aber vorher sagen, dass diese 5 Vorgänge zu lernen sind, eigentlich von einem Acharya oder einem Lehrer, der durch sein eigenes Beispiel diese Vorgänge den Schüler in diesen Vorgängen unterweist. Denn es kommt, wenn man einen spirituellen Pfad beschreitet, darauf an, dass man eine Transformation in dem eigenen Selbst stattfindet. Die vedischen Schriften oder der Pfad des spirituellen Lebens ist nicht so sehr zur Information gedacht, sondern eigentlich zur Transformation. Und dieser Weg der Transformation muss unter persönlicher Aufsicht und mit persönlicher Führung geschehen von jemandem, der eben dieses Wissen beherrscht und es eben auch schon zumindest zu gewissen Teilen verwirklicht hat. Ich möchte eine alte Geschichte erzählen dazu, aus der dann sehr klar werden soll, wieso es wichtig ist, hier eine spirituelle Führung zu haben. Es ist die Geschichte von dem Floss, der die Wüste überqueren wollte. Oder sollte ich besser sagen, überwinden wollte. Der Fluss ging mit eigener Kraft in die Wüste hinein und versickerte immer. Er nahm mehr Anlauf zur Zeit der Regenzeit, als er noch voller war als zuvor, aber wieder versickerte er, als er durch die Wüste wollte. Bis eines Tages der Wind ihm zuflüsterte: Lass dich doch von mir tragen. Du musst fliegen, mein lieber Floss. Du musst über die Wüste fliegen. Nur so kannst du ans andere Ende der Wüste kommen. Das war von dieser Transformation überhaupt nicht begeistert. Er hielt an seinem Ego des Flusses fest. Aber wieder hörte er die säuselnde Stimme des Windes, diesmal eindringlicher. Ich mach mich einfach ein bisschen wärmer und dann trage ich dich in den Himmel empor. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die. Es ist eine Schein, sind es nicht gewöhnliche Flüsse und nicht gewöhnliche Winde. Jedenfalls stimmte der Fluss dann schließlich ein. Er wurde dann von Wind genommen, dem heißen Wind. Er musste sich ein bisschen von seinem Ego trennen, denn er wurde zu Wasserdunst, nur zu Dunst, und wurde dann in einer Wolke, in einer blauen Regenwolke über die Wüste getrieben. Und dann sagte der Wind: So, jetzt kannst du weiter fließen. Siehst du da dieses Flussbett? Das eignet sich für dich. Und es regnete dann und der Fluss floss dann ins Flussbett weiter. So sind auch, wenn man im spirituellen Leben Fortschritte machen will, unbedingt sind Prozesse nötig, die uns helfen, einen tiefen existenziellen Knoten zu lösen, der uns die ewige spirituelle Seele mit der Welt der Materie verbindet. Es gibt einen ganz, ganz tief festgezogenen, manchmal für einen Menschen, der wirklich den spirituellen Pfad beschreitet, fast verzweifelt darüber, wie fest dieser Knoten ist. Dieser Knoten gibt es in unserem Herzen. Wenn wir ein feines Mikroskop haben, könnte ich auf jedes Herz gucken und diesen Knoten sehen. Es ist der Knoten des falschen Egos, des Ahankaras. Ahang heißt so viel wie Ego, ich, sorry, und Kara, machen. Das, was das Ego macht. Das ist der Ahankara. Je nachdem, was der einzige Unterschied, der zwischen uns hier besteht, ist ein Unterschied im Geiste. Und dieser Unterschied ist sehr, wie soll ich mich ausdrücken, geprägt dadurch, was für eine Vorstellung wir von uns selber haben. Was für ein egoistisches Verständnis wir besitzen. So diesen Knoten zu lösen, ist Aufgabe des spirituellen Meisters, sodass unser spiritueller Fortschritt vonstatten gehen kann. Die Vedas sagen so schön, O Kinder der Unsterblichkeit, die ihr einst im spirituellen Königreich gewohnt habt, höret nun. Warum fühlen sich viele Leute nicht davon angesprochen, von dieser Anrede? Es liegt daran, weil sie ein anderes Verständnis von sich selbst haben. Sie fühlen sich nicht als Kinder der Unsterblichkeit, sondern als Hausfrauen oder Hausmänner, als Studenten oder Deutsche oder Chinesen oder Wissenschaftler oder Rebellen und so weiter und so fort. Das sind falsche Verständnisse vom Selbst, die sich über das ewige Selbst hüllen und an die das Selbst gebunden ist durch einen Knoten. Dieser Knoten des falschen Egos muss mit dem Schwert des spirituellen Wissens durchtrennt werden, bevor ein wirklicher spiritueller Fortschritt vonstatten gehen kann. Wenn ihr jetzt euch einmal das Bild vorstellt, was gegeben wird. Das Bild wird gegeben von fünf Leuten, die mit einem Boot über einen Fluss zu einem entlegenen Dorf fahren. Das Boot ist also jetzt festgetaut an das Ufer. Die Leute sagen zum Bootsmann, es ist spät in der Nacht, wir wollen am nächsten Morgen unbedingt in dem Dorf sein. Rudere du uns durch die Nacht hindurch. Der Bootsmann fängt an zu rudern. Die Leute schlafen. Am nächsten Morgen wachen alle auf und stellen fest, huch, wir sind ja noch am gleichen Ort. Und wie soll ich mich ausdrücken, die versuchen herauszufinden, wieso und warum, was denn geschehen ist. Und es stellt sich heraus, das Boot war die ganze Nacht angetäut, der Knoten war noch nicht gelöst. So ist es auch für die spirituelle Reise absolut nötig, dass der Knoten dieser falschen materiellen Auffassung, dieser Falschvorstellung gelöst ist. Und wie gesagt, dazu ist der spirituelle Meister nötig. Es heißt so schön, dass die Tür zum spirituellen Fortschritt geöffnet werden soll durch einen spirituellen Meister. Nun, beim spirituellen Meister kriegen wir Europäer so eine Gänsehaut über den Rücken. Ich möchte deswegen ganz kurz einmal erläutern, was die spirituelle Tradition für Qualifikation angibt für einen spirituellen Meister. Und ich glaube, wenn wir solch einen Menschen treffen könnten in unserem Leben, würden wir leichter von ihm lernen. Und es würde uns leichter fallen, von ihm die spirituelle Wissenschaft zu praktizieren unter seiner Führung. Es muss also jemand sein, der die sechs Feinde besiegt hat. Was sind die sechs Feinde? Es ist Lust, Gier, Neid, Zorn, Illusion und Verrücktheit. Er muss rein sein. Er muss völlig spontan im spirituellen Leben sein. Das heißt, es geht ihm nicht mehr um Regeln und Regulierung. Er macht das spirituelle Leben so spontan, wie ein Kind vielleicht läuft oder wie wie ein anderer Mensch Sexualität betreibt vielleicht. Das geht auch spontan und nicht nach Regeln. Er muss klar den Pfad der Vedas kennen. Andere Spiritualisten müssen ihn auch als spirituellen Meister respektieren können. Also es wird hier sichergestellt, dass der Guru nicht einfach, sagen wir mal so, ein isolierter Mensch ist, der die Wahrheit da vorgibt, gesehen zu haben, sondern andere, die bereits auf der spirituellen Stufe sind, können ihn auch als solchen sehen. Das ist ganz wichtig. Er ist in der Lage, seine Sinne zu beherrschen. Er ist barmherzig zu allen Lebewesen. Er ist kultiviert. Er ist ohne Duplicity, wie sagt man in Deutsch, Duplicity, Uhrenwert. Mit dem östlichen Pfad meine ich nicht das asiatische Gedankengut oder Oriente Lux, also das Licht, was aus dem Osten kommt, sondern einfach das, was ich vorhin im Zitat besprochen habe. Nicht den Pfad des Bhaktis, der liebenden Erkenntnis. Das wäre der östliche Pfad. Habt ihr zu dem, was ich bisher gesagt habe, irgendwelche Fragen? Ich will jetzt auch mal so, ich komme immer so auf das Ihr, weil das ist eben wieder so irisch, die Atmosphäre. Jeder sitzt in so locker Kleidung da und nicht in zugeknöpften weißen Nailtesthemden und so weiter. Sind irgendwelche Fragen oder soll ich einfach weitermachen? Ja, bitte?
Um diesen spirituellen Weg durchzugehen, muss man, wie der spirituelle Meister, dann auch diese sieben Eigenschaften ablegen? Also die Gier und Neid.
Das wird auf dem Wege geschehen, denn soll ja eine Transformation im Herzen stattfinden. Gier, Neid, Zorn und so weiter sind Kinder des falschen Egos, die praktisch nur ihre Berechtigung auf diese angenommene oder fremde Natur haben, unseren physischen Körper und die Rolle, die wir in ihr spielen. Ja, aber zu Beginn des spirituellen Lebens ist es nicht nötig, diese Eigenschaften abzulegen. Denn das wird man erst können, wenn man bessere oder wenn man andere Eigenschaften entwickelt hat. Dann fallen die von einem ab. Als etwas, was unnotwendig geworden ist, wie vielleicht die alte, das Beispiel wird gegeben, die Haut der Schlange, die alte Haut der Schlange von der Schlange abfällt, wenn sich nicht mehr eine Notwendigkeit für diese Haut ergibt. Es ist ein allmählicher Vorgang. Das Gute an diesem Weg von Osten ist, oder dem Pfad des spirituellen Lebens ist, dass du es ja nicht durch eigene Bemühungen letztendlich erreichen kannst. Nicht durch das Instrumentarium der Sinne, der Intelligenz und so weiter und so fort. Sondern es ist genau wie die tiefe Ordnung, etwas, was zunächst einmal hineingegeben wird. So wird auch diese spirituelle Stärke und die spirituellen Eigenschaften, die werden von der spirituellen Energie ab einer bestimmten Stufe unseres Fortschrittes in uns hineingegeben. Im Augenblick sind diese Eigenschaften sehr mit dem Selbst verbunden und viele Leute denken ja, aber das bin ich doch mal so aufbrausend oder so zornig, wenn man es so sagt. Oder ich bin doch habe doch diese und jene Eigenschaft. Nach den Vedas ist es so, dass diese materiellen Eigenschaften sich im Augenblick mit uns verbinden, so wie die schmutzigen Dinge im Gold, was man in der Natur so findet, die sind damit fast unlösbar verbunden. Doch durch den spirituellen Vorgang, zu dem ich dann gleich komme, werden diese Eigenschaften getrennt von unserem Selbst. Genauso wie sich bei einer Goldgewinnung schließlich diese Eisenerze und diese anderen Erze vom Gold trennen, so werden auch diese schlechten oder diese materiellen Eigenschaften von uns gehen. Bei dem Eisen oder bei dem Goldgewinnungsbeispiel ist es einfach, das ist die Hitze, die das Gold anheizt und die dann dafür sorgt, dass sich das Gold eben trennt von den anderen Dingen. Im spirituellen Leben ist es einfach der spirituelle Prozess, der spirituelle Vorgang, den ich gleich beschreiben werde. Nur ich bin ja in der langsamen Herangehensweise beschäftigt. Dadurch trennt sich das von einem. Und manchmal ist das ein ganz schön leidvoller Vorgang, wenn sich das trennt. Ein Reinigungsvorgang. Das ist nicht ziehen. Ja.
Nee, lieber dann, glaube ich, weil die den direkten Nacken.
Genau. Das sollten wir offen lassen, finde ich auch.
Ihr könnt hier näher rankommen, das
ja.
ist nicht direkt gemacht. Ja. Und der Verrücktheit, was ist damit gemeint? Mit den sechs Eigenschaften?
Ja. Wenn ich diese Glocke verrücke, dann steht sie hier und ist nicht mehr auf ihrem Platz. So ist eigentlich jeder im materiellen Leben mehr oder weniger verrückt. Er ist nicht in seiner spirituellen Verankerung drin.
Und das war heute Morgen hier, von dem Zentrum da raus, kommst du in die Polarität und wenn du dich da verhaftest, dann bist du verrückt.
Oh ja.
Und das wird der Runde ist ja auch gebracht, aber wenn man der Krieger, der Indianische, schön springen kann, man kann da ruhig hingehen, um alles Mögliche zu sehen, aber bitte locker und immer hin und her.
Und niemand verhaften sozusagen, nicht? Also da will ich hängen bleiben.
Also wenn es wie eine kontrollierte Torheit ist, geht auch eine kontrollierte Torheit.
Ja, es gibt schon sowas wie verrückte Mönche, die ein bisschen, das ist denn eine andere Art von Verrücktheit, oder?
Du erfährst du gleich, was du schon vorher mal
warst. Es kann manchmal ziemlich, wenn man eben da keine spirituelle Führung hat und diese Unreinheiten gehen weg sozusagen, dann geht es doch zur Sache. Dann geht es unglaublich zur Sache. Nicht, da wird von dem spirituellen Meister, der einen besonders lernunfähigen Schüler hatte, berichtet, der also eines Morgens, sie nahmen ihr Bad im Fluss, ohne etwas angekündigt zu haben, seinen Schüler nahm und ihn unter das Wasser drückte. Und der Schüler dachte zuerst, ja, vielleicht ist das in die Kategorie des verrückten Mönches einzuführen, was also noch okay ist. Aber dann fing er an, dann ging es ans Eingemachte, nicht? Und er fing an zu kämpfen und zu kämpfen und zu kämpfen. Schließlich hat sein spiritueller Meister, der anscheinend physisch auch sehr stark war, ihn rausgelassen aus dem Wasser. Der Schüler fragte ihn, warum versuchst du das Leben von mir zu nehmen? Ach, sagte der spirituelle Meister, das versuche ich doch gar nicht von dir zu nehmen. Ich wollte dir nur eines beibringen. Wenn du doch mit der gleichen Entschlossenheit, die du aufbringst, um dein armseliges, materielles Dasein zu kämpfen, um dein ewiges, spirituelles Leben bemüht sein würdest, dann wärst du schon lange selbst verwirklicht. Nicht? Und das braucht man halt manchmal, diese persönliche Unterweisung. Es war sehr persönlich allerdings. Und das ist mir mit meinem spirituellen Meister noch nicht. Doch, einmal war es doch schon fast so etwas. Ja, doch. Schmunzel. Ja, das ist hin und wieder nötig, denn dieser Knoten ist zum Teil doch so stark. Und wir haben, sodass wir so anhaften an diese Anarthas, nennt man das in Sanskrit, diese Dinge, die von Wert zu sein scheint, aber keinen Wert haben. Nicht? Da brauchen wir einen spirituellen Führer, denn der uns da gütigerweise weiterhilft. Gut.
Hör mal, was ich vielleicht noch gerne würde, Mhm. Ein bisschen eine Beziehung zu den Dingen, die du sagst, ist die Gewohnheit. Weil was er heute brachte mit diesem Rad, wo ja auch verschiedene Wege sind. Mhm. Ne? Und ich würde ja sagen, mal dieser erste da, wo mit dem letzten, das wäre der unserer Wissenschaft auch, und sehe ich erst, aber siehst du da noch eine weitere Beziehung zu den anderen? Deswegen war ja der Löser.
Ja, also ich habe das auch mal auf so einen Rad gezeichnet und das kommt ja dann aus Indien, also diese Analogie mit Süden und Osten. Und ich habe das ja aus dem Indianischen, also aus auf der anderen Seite des Globus lokalisiert dargestellt. Und da hat sich das also dann auch etwas verdreht. Der Weg des Karma, der also im Süden ist, den gibt es praktisch dann auch im Westen, auf dem indianischen Rad. Und dann im Westen, Max, in deiner Analogie, die mentale Spekulation, das wäre dann im Norden, die Glaubenssysteme und Philosophien, in denen man sich dann so bewegt und sein Leben begrenzt auch. Mhm. Und dann war hier im Osten, im Norden, bei dir waren dann die mystischen Yoga-Funktionen oder mystische Manipulation der Materie. Mhm. Das war dann auf dem indianischen Rad im Osten.
Oh ja.
Ja, also der Spirit. Allerdings muss man das auch praktisch, das habe ich nicht so ausgeführt, wenn man das mit dem Vedischen vergleicht, ist also auf dem indianischen Rad im Osten der Spirit. Aber das ist noch nicht diese spirituelle Vollkommenheit, die jetzt im Vedischen gemeint ist, sondern das ist praktisch diese mystische Yoga-Vollkommenheit. Mhm. Und die spirituelle Vollkommenheit, also die höchste Form, läge dann im Zentrum des Rades, im Indianischen.
Das Krieger vielleicht nicht.
Naja, der Weg des Kriegers, der geht ja auch durchs Zentrum. Ne?
Naja.
Aber es ist halt so, es wird halt gesagt, diese kontrollierte Torheit, du bist eben, solange du hier materiell manifestiert bist, in deinem Körper musst du natürlich damit irgendwie auch umgehen. Und dann kommt man auch mal aus dem Zentrum raus, ja, und geht also auf diese verschiedenen Plätze und spielt auf den Platz.
Ja, ich denke, da sind bestimmt in allen Traditionen, die sich um Selbstverwirklichung bemüht haben und bemühen, Entsprechungen, denn das sind ja Erfahrungswerte, die macht man einfach in dieser Welt nicht. Gut, ich habe gestern einen interessanten Brief geöffnet, also ich habe leider immer zwei so Plastiktüten mit Post, die ich rumschleppe und dann öffne, und da war also vom evangelischen Missionswerk geschrieben worden, Herr Sachin, Reverend Sachinanda Swami. Sie sind eines der wichtigen Denker des vedischen Wissens hier im deutschsprachigen Raum, und wir möchten gerne von Ihnen einen Artikel haben über die vagabundierenden Religionen. Was damit gemeint wurde, war, Sie sagten, aus dem Christentum oder um das Christentum herum, also ziemlich christozentrisch gedacht, das ist irgendwie noch ein Problem, was dort noch nicht ganz gelöst ist. Da sind doch viele Leute, die sich vom Zentrum abwenden und im Grunde genommen anfangen, eine religiöse Erfahrung oder spirituelle Erfahrung woanders zu suchen. Und können Sie dazu nicht einen Artikel schreiben in diesem Jahresbuch Mission heißt das? Und ich möchte es sehr gerne machen, aber ich möchte sehr gerne darauf Wert legen, dass es eigentlich im Spirituellen immer darum geht, in das allertiefste Zentrum hineinzuschauen. Etwas, eine Schau oder eine Sicht, die vielleicht dann verloren geht, wenn Spiritualität oder Religiosität Gefahr läuft, institutionalisiert zu werden. Es geht hier um die eigene oder um die tiefe spirituelle Erfahrung, die gesucht wird und die im Kern eben von allen Religionen oder, ich weiß nicht, allen spirituellen Wegen, will ich mal lieber sagen, zu finden ist. Gut, ich möchte dann jetzt sehr gerne auf diese einfachen oder auf die fünf Wege zu sprechen kommen. und erhoffe mir nicht einfach nur einen akademisch greifbaren Vortrag zu geben, das ist so und so nicht so ganz mein Stil, sondern Anregungen und vielleicht Inspiration zu geben für den Einzelnen oder die Einzelne, sodass ihr euch selber ein bisschen bemühen könnt auf dem spirituellen Weg, indem ihr eines oder der anderen diese Sachen selber ausprobiert. Ich habe das mit der Mission, mit dem Artikel für dieses Buch Mission da deswegen erwähnt, weil es hier eigentlich um Erfahrungswerte geht. Eins muss uns klar sein, wenn wir nicht diese spirituelle Erfahrung selber für uns nachvollziehen, wird eine verbale Beschreibung derselben uns nicht so sehr berühren können und inspirieren können, wie es eigentlich nötig wäre, dass wir eben vorankommen im Leben. Nun, der erste Schritt sozusagen heißt Sadhu Sangha. Ich würde das sehr gerne hier, das ist zum Aufschreiben gedacht, für diese Tapete. Haben wir hier so einen Stift vielleicht? Ja. Oh ja, herzlichen Dank.
Das ist also die neueste Technik.
Ja.
Das ist neu. Das ist total gut.
Ja,
da hinten ist ein Schaden.
Da ist vielleicht dann diese schöne.
Nein, tauschen wir sie aus, eine andere.
Och, lass mal, das, wir sind ja. Sangha ist ein sehr wichtiges Wort, was in spirituellen Kreisen immer wieder verwandt.
Ich glaube, das ist aber eher irritierend jetzt, dann wird es nämlich durch dieses Quelle.
Ja, eher ausmachen.
Ich
suche einfach mal an.
Ich denke, so geht es schon mal.
Ja. Seid ihr irritiert dort hinten?
Nur das im Rücken. Aber die haben
das. Ja, ja. Nur wenn ich den Rücken zeige, ja.
Nee, wir haben das im Rücken.
Ach so. Ach so. Kein Problem?
Aber ja, nee,
müssen wir nachher machen. Ja, du, das sind nur, ich schreibe jetzt nicht so viel. Also, Sangha heißt so viel wie Gemeinschaft. Und Sadhu heißt mit Menschen, die auf dem spirituellen Weg gehen. Und ich will ein bisschen, das geht jetzt in die spirituelle Psychologie hinein, ein bisschen erklären, wieso das wichtig ist. Zunächst einmal, jede Form der Gemeinschaft tut etwas ganz Bestimmtes Psychologisches in uns auswirken oder bewirken. Das heißt, wie die Eigenschaften eines in der Nähe gelegenen Objektes in einem Kristall reflektiert werden, nimmt man die Eigenschaften einer Person an, mit der man Gemeinschaft pflegt. Nicht? Wir müssen das so vorstellen, ein Kristall, vor das zum Beispiel diese Glocke gehalten wird, dieses Kristall wird die Eigenschaft der, oder die Form der Glocke aufnehmen und auch die Farbe. So ist es, dass wir innerhalb von Gemeinschaft mit Menschen ihre Eigenschaften aufnehmen. Man sagt das so schön in der Bibel, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Also, ich bin nicht so bibelfest, aber das ist mir noch in guter Erinnerung geblieben. In der Gemeinschaft oder in der spirituellen Psychologie gibt es, sagen wir mal, Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, jeder von uns kennt hier das Verständnis der Chakren, der Energiechakren. Manchmal kommt es vor, dass ein Mann und eine Frau ohne verbal auch nur ein einziges Wort kommuniziert zu haben, eine unwiderstehliche Anziehung zueinander empfinden und sich da noch in Träumen begegnen und so weiter. Das ist eine Anziehung, die auf dem Muladhara Chakra, dem untersten Chakra, basiert, eine wo die sexuellen Gefühle und auch Emotionen anzusiedeln sind. Es gibt aber auch Bekanntschaft mit Menschen, wo man, sagen wir mal, jetzt gar nicht so miteinander angezogen ist, sondern sich sofort sozusagen kennt und sich sofort und weiß, wenn man sich Zeit nimmt, dass man dann sehr tief miteinander spricht. Ich bin jetzt versucht, ein Beispiel zu sagen. Es gibt eine Zuhörerin von hier, ich möchte das also jetzt nicht namentlich sagen, weil sie vielleicht beschämt wäre oder was weiß ich. Wir haben uns das erste Mal gesehen und haben gleich gedacht, Mensch, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, miteinander noch zu sprechen, würden wir uns sehr gut verstehen. Kennt ihr das alle, diese Kommunikation? Die sind nicht verbal, finden die statt. Die sind so, manchmal passieren da eine unglaubliche Anziehung, die auch nichts, wie gesagt, mit der körperlichen Ebene und vielleicht der Befriedigung von Sinnen zu tun hat, sondern ist halt ganz so. Auf der anderen Seite kommt es auch vor, dass man sich plötzlich abgestoßen fühlt von einer Person und denkt, na, mit diesem Menschen möchte ich also gar nicht auch nur ein Hallo sprechen, nicht? Und sich sofort beseitigt. Das sind einfach Verbindungen, die auf den verschiedenen Chakren, den Energiekreisen liegt. Die verbale Kommunikation, die von hier geschieht, hat da einen ganz, ganz kleinen Teil nur in der, ganz kleinen Anteil, so wollte ich sagen, in der Kommunikation mit Menschen. Ich habe mich einmal selber fürchterlich aufgeregt, weil man sehr oft seine Vorträge so gut vorbereitet, aber mir wurde dann gesagt, du, die Leute, es zählt nur ungefähr 10%, was du genau sagst. Jetzt muss ich mal die Prozentteile hinkriegen. 50% ist, wie du aussiehst, dein ganzes physisches Erscheinen, dein Eindruck, und 40% ist der Klang deiner Stimme. Da habe ich gesagt, oh, dann schneide ich, habe ich wahrscheinlich wenig Chance. Das ist ein erstaunlicher Befund der Kommunikationsforschung, die in der modernen Zeit gemacht worden ist. Ist aber schon im Vedischen begründet, wo wir hören, dass die Kommunikation zwischen Menschen eben nicht nur auf der verbalen Ebene, die uns Westlern so wichtig ist, auch begreiflicherweise wichtig, weil wir vielleicht von den anderen Ebenen nicht so viel Wissen haben, ist da der größte Teil geht in diesen unbewussten Ebenen vonstatten, von denen es nicht nur die beiden genannten gibt, sondern noch für jedes Chakra halt eine Ebene. Nicht? Ich will das aber jetzt nicht so ausführlich behandeln, denn es geht mir ja um ein spirituelles Thema. So, ich möchte zum Anfang gerne sagen, dass jede Form der Gemeinschaft einen feinstofflichen Eindruck hinterlässt in unserem Leben und dass wir durch Gemeinschaft unglaublich geprägt werden. Nun, spirituelle Gemeinschaft oder eben Sadhu-Sangha, nicht einfach nur Sangha, lässt im Individuum drei Dinge resonieren. Wer von euch kennt Sita-Musik? Wahrscheinlich fast jeder, nicht? Jede. In der Sita gibt es Melodieseiten und darunter liegend sogenannte Resonanzseiten. Wenn man die Melodieseiten gut spielt, fangen die Resonanzseiten an. Man braucht die nicht gut zu spielen. Bringt die so zum Resonieren. Frau Professor Wagner hatte das so vorgemacht. Ich weiß nicht, ob es schon, vielleicht haben Sie auch einen anderen Vortrag als auf Schloss Weißenstein, aber man konnte es richtig sehen. Durch bestimmte Saiten werden ein, wenn sie so abgetrennt werden, wird eine bestimmte Frequenz ertönt oder erzeugt, die eine bestimmte Schwingung auch in sogenannten Resonanzsaiten hinterlässt. Die Sita klingt deswegen so und hat so, erfüllt einen größeren Klangraum als nur ein Melodieinstrument, weil eben noch Saiten in anderen Oktaven mit schwingen. So ist es auch, wenn wir Gemeinschaft pflegen mit Menschen schlechthin, aber es geht uns ja jetzt um spirituelle Gemeinschaft. Da werden in uns drei Saiten zum Schwingen gebracht. Sat, das ist unser Ewigkeitsanteil, Chit, unser Wissensanteil und Ananda, unser Glückseligkeitsanteil, unsere spirituelle Natur. Aus diesen ja hauptsächlich sich aufs Bewusstsein beziehenden Eigenschaften, Sat, Chit und Ananda, setzt sich die ganze spirituelle Natur zusammen. Wenn wir deswegen mit solchen Heiligen oder mit Menschen überhaupt auf dem spirituellen Weg Kontakt pflegen können, kommen diese Dinge in uns zum Resonieren und wir empfinden so etwas wie eine spirituelle Inspiration. In den vedischen Schriften wird deswegen gesagt, wenn überhaupt nichts mehr nützt auf dem spirituellen Weg, setz dich dorthin, wo die Heiligen sind und bleib einfach einen Tag sitzen. Danach kommt, geht es gut weiter. Nicht? Ganz einfach und fast automatisch. Fast, also so ganz automatisch geht es nicht. Das ist also zunächst einmal also jede Gemeinschaft hat also einen Effekt auf unser Bewusstsein, aber die Gemeinschaft von Menschen, die spirituell weitergekommen sind, bringen uns diese spirituellen Anteile zum Resonieren und auf diese Art und Weise wird in uns das spirituelle Leben beginnen. Das Beispiel, was in den Schriften gegeben wird, ist, wenn ein Mann, der potent ist, mit einer Frau zusammenkommt, die fruchtbar ist, dann kommt es sofort zu einem Kind, also schon bei der ersten Begegnung. So ist es auch in uns, wenn wir diese Gemeinschaft pflegen und dabei unser Herz öffnen können, wird sofort bei uns neues Leben, nämlich das spirituelle Leben, entstehen. Diese Gemeinschaft mit Menschen, die auf dem spirituellen Weg sind, ist so wichtig, dass sie als erster Punkt angegeben wird für Menschen, die Fortschritte auf dem spirituellen Pfad suchen. Nun mögen Sie sich fragen oder mögt ihr euch fragen, ja, was ist denn mit jemandem wie mir, der schon ein gewisses oder die schon ein gewisses spirituelles Interesse mit sich bringt, sonst hätte es euch nicht in solch einen interessanten Ort wie die Burg Luther verschlagen übers Wochenende. Ich habe so viel Gemeinschaft mit dem akademischen Lehrbetrieb, in dem ich eine Position bekleide. Ich habe so viel Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ist das nicht gefährlich für mein spirituelles Wachstum? Es kann gefährlich sein, in dem Augenblick, wo ihr die essentielle Regel nicht einhält. Wenn man sein Herz öffnet zu der Gemeinschaft, erst dann geht der heftige Effekt von Gemeinschaft, dann geht es richtig ins Herz. Aber wenn man einfach sein Herz nur bestimmten Menschen öffnet, die also wenn man sich also nicht so ganz öffnet und so ganz darlegt, dann kann dieser schadhafte Effekt nicht so schnell und so tief eingehen. Wenn ihr also Gemeinschaft pflegen möchtet mit richtigen Menschen, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, der
Manchmal bin stumm, kann ich nicht immer ganz verschweigen. Mit Menschen, die ins virtuelle Leben fortgeschritten sind, dann öffnet das Herz und dann kann dieser Effekt schneller eintreten. Wenn ihr aber voller Kritik und voller Skepsis da seid, wird es vielleicht nicht so schnell eintreten, aber in jedem Fall wird schon ein Effekt da sein. Yes. So, das ist mein erster Punkt, Sadhu Sangha. Sadhu Sangha. Bei Sadhu Sangha sind zwei Dinge wichtig für die Mitschreiber. Der erste ist die energetischen Regeln der Gemeinschaft. Energetische Regeln. Ich hatte von den Chakren gesprochen. Regel. Und zweitens der Resonanzeffekt. Sadhu Sangha. Die Schriften sagen, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Kaya, Lava Mata Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoya. Das heißt, schon der Bruchteil einer Sekunde, das wird ganz genau definiert, wie der Bruchteil aussieht, der elfte Teil einer Sekunde Gemeinschaft mit einem spirituellen Menschen hilft einem, alle Vollkommenheit im Leben zu erlangen, weil es den, das auslösende Moment gibt. Gut, das war mein erster Punkt. Wir haben noch 8 Minuten.
Irgendwie ist mir das hier jetzt nicht mit dem energetischen Resonanzeffekt.
Wieder ist noch nicht ganz klar.
Nee.
Soll ich nochmal sagen?
Ich denke, du.
Gut.
Nein, nein, Waltraud, das kann man nicht so sagen. Der energetische Effekt ist, dass also Kommunikation nicht nur verbal ist, sondern eben durch diese Chakren auch geht, Antipathie und so weiter. Und der Resonanzeffekt ist, dass wenn wir Gemeinschaft pflegen mit spirituellen Menschen, die begeistert sind, dass in uns etwas resoniert. Wenn ich diese drei Seiten satt, wir fühlen uns inspiriert, zum, unsere ewige Natur kommt zum Vorschein, Chit, Wissen und Ananda oder spirituelle Glückseligkeit. Deswegen würde ich euch gerne mal ein Experiment empfehlen. Vielleicht ist es vorgesehen, dass das Tatva Viveka, ich möchte das anregen, irgendwann mal Reisen organisiert nach Indien, sodass man diese großen Persönlichkeiten kennenlernt, die diese Eigenschaften haben und dann einfach, sagen wir mal, diese vedischen Dinge lernt. Ich habe einige Freunde, mit denen ich solche Reisen schon veranstaltet habe, zu Pilgerorten und zu diesen Dimensionstoren, zu denen werde ich nachher noch kommen. Und da kann man diese Dinge dann wohl auch erfahren. Gut, jetzt kommt, jetzt haben wir noch 6 Minuten. Ich persönlich denke, dass wir jetzt, sehe ich, dass die Zuhörerschaft ein bisschen in Fahrt kommt und so weiter. Wir haben hier schon eine Pause. Es gibt 2 Möglichkeiten. Sollte man nicht Pausen immer einhalten? Nicht unbedingt. Dann würde ich vielleicht 10 Minuten über meine Zeit gehen und dann die Pause machen. Ja? Ja. Ja, denke ich auch. Sonst.
Kann doch nicht irgendwo mitten im Boot rein.
Genau. Jetzt komme ich zu dem nächsten Punkt. Ich möchte euch jetzt eine wirkliche Kraftquelle auf dem spirituellen Faden vorstellen. Das wäre Nama da gibt es jetzt verschiedene Sachen Sankirtan oder auch das heißt es,
Kirtan heißt singen, Sang heißt Gemeinschaft, das war auch das war vorher bei Sangha so, Kirtan heißt singen oder Japa heißt sprechen. Singen oder sprechen. Und Nama heißt eine spirituelle Klangschwingung. Ich möchte jetzt gerne sagen, was ist die spirituelle Klangschwingung? Es heißt, dass es zwei Arten von Klängen gibt in dieser Welt. Der eine Klang ist der Klang, der durch die der durch das Zusammenstoßen von Materie erzeugt wird. Zum Beispiel so ein Klang. Oder eben hatte das Auto in der Ferne gerauscht oder der Regen. Hier kommen Materie oder materielle Teilchen, könnte man auch sagen, zusammen und erzeugen einen Klang. Auf der anderen Seite gibt es auch Klang, der von der menschlichen, der von der Stimme erzeugt wird. Das ist eigentlich ganz interessant, weil es eine sehr geduldige Heranführung an die spirituelle Klangschwingung bildet. Also zwei Klänge durch materielle Teile durch die Stimme, wobei man sagen kann, das ist auch noch materiell, aber das wird abgehoben, darum geht es mir, nicht? Das ist also von der Stimme gibt es jetzt zwei Arten von Klängen, die Klangschwingung, die eine Bedeutung hat. Und die keine Bedeutung hat. Es ist wichtig, dass wir diese langsame und vielleicht fast kindhaft wirkende Herangehensweise nehmen. Zum Beispiel keine Bedeutung hätte, wenn jemand schnarcht. Das eine kleine Bedeutung schon ist, anscheinend am Schlafen, aber keine sonstige noch Bedeutung. Die Bedeutung, zum Beispiel, wenn ich ein Wort sage, eine Klangschwingung sage, wie Baum oder Licht oder Blume, von dieser, die eine Bedeutung hat, gibt es eine materielle Bedeutung und dann eine spirituelle Bedeutung. Und von denen, die spirituell sind in Klangschwingung, ich mache das einfach, weil sonst dann bin ich auch wieder verzweifelt. Gibt es eine Klangschwingung, die die machtvollste ist, die sich mit dem Begriff, ich bin jetzt ein bisschen schleudert, Brahman. Brahman befestigt. Oder im Sanskrit sagt man auch Para. Parabrahman. Ich höre jetzt gleich auf mit meinen glücklichen Versuchen. Parabrahman ist ein Name für Gott. Brahman heißt die spirituelle Natur und Para noch gezielter in der spirituellen Natur die Ursache aller Ursachen. So, das sind sozusagen die Aufteilung von den Klängen. Materielle, also Klänge, die nur durch Teile zusammen, die durch das Zusammenstoßen von Teilen kommen, Klänge, die durch die Stimme kommen, solche Klänge haben eine Bedeutung, keine Bedeutung. Die, die Bedeutung haben, zerfallen in eine materielle Bedeutung, dann in eine, und in eine spirituelle Bedeutung. Und dann schließlich gibt es dort von den spirituellen Klangschwingungen, die, die sich mit den höchsten spirituellen Themen schlechthin befassen. Nun, materielle Klangschwingungen sind immer getrennt von den Objekten, die sie bezeichnen. Wenn ich beispielsweise hier das Wort Torte sage, wird die Torte fern von uns bleiben. Wir haben mit dem Wort sicherlich nicht die Substanz. Es ist ein ganz entscheidender Unterschied zwischen den beiden. Wenn ich aber eine spirituelle Klangschwingung mache, dann ist plötzlich die spirituelle Natur gegenwärtig. Diese spirituellen Klangschwingungen, mit anderen Worten, sind nicht verschieden von der Substanz selber, die sie ausdrücken. Diese Dualität entfällt. Sie sind eins. Und deswegen haben sie eine ganz andere Wirkung. Die spirituellen Klangschwingungen haben eine ganz andere Wirkung als irgendwelche materiellen Klangschwingungen. Man hat so etwas, man spricht von der Welt der Ideen, ich spreche es vom platonischen Sinne, wo man annimmt, dass es eine Welt gibt, nur aus Gedanken, die eben auch ideale Gedanken darstellen oder die Gedanken in ihrer Idealform. Ich persönlich denke, das ist jetzt mal nur so eine in den Raum geworfene Behauptung. Als ich mich mit Platon ein bisschen intensiver befasst hatte, sah ich viele Entsprechungen und es kam mir jedenfalls so vor, dass, als dass er Konzepte aus dem, der vedischen Philosophie genommen hat und vergriechisiert hat, was ich durchaus legitim, also das ist schön, dass er das gemacht hat und so viel Geistesgeschichte in den Abendland, in die abendländische Forschung reingebracht hat. Was in dieser Welt der Ideen jedoch, finde ich, nicht so gut zum Ausdruck gekommen ist, ist, dass es tatsächlich eine spirituelle Wirklichkeit gibt, in der die Sache mit der Klangschwingung identisch ist. Das ist also eine Schwingung, wenn man so möchte, nicht voneinander getrennt. Wir haben ja in der materiellen Welt schon die Erfahrung, dass Dinge eben einfach nur als Schwingungen, verschiedene Schwingungs, letztendlich, was ist die Materie? Es sind kleinste Teilchen, die in unterschiedlichen Frequenzbereichen schwingen. Ich sage manchmal zu meinen Zuhörern, die noch überhaupt nichts gehört haben vom spirituellen Wissen, zwischen ihrem Gesäß und dem Stuhl, auf dem sie sitzen, besteht gar nicht mal ein so großer Unterschied.
Was?
Ja, wenn wir uns das auf einer atomaren Ebene anschauen würden, würden wir nur werden wir verschiedene Teilchen sehen, die in unterschiedlichen Frequenzbereichen schwingen. Es ist ein Schwingungstanz sozusagen, ein Reigen, ein kosmischer Reigen, der dieses Universum gestaltet. So, in der spirituellen Welt besteht zwischen den spirituellen Objekten, will ich mal sagen, falls man es noch so sagen kann, weil sie ja nicht Objekte aus Materie sind, so wie wir sie hier kennen, und den Namen, die sie haben, keinerlei Unterschiede. Es ist eine Schwingungseinheit, wenn man so möchte. Und so hat eine spirituelle Klangschwingung die unglaubliche Kraft eigentlich, A, uns in die Präsenz, oder A, die Präsenz des spirituellen, der spirituellen Wirklichkeit zu schaffen. Wir spüren, sie ist gegenwärtig, die spirituelle Natur in unserem Leben. Und B, sie kann auch, eine spirituelle Klangschwingung, kann auch uns transformieren. Und zwar in materieller wie auch in spiritueller Weise. Und das ist mir jetzt sehr, sehr wichtig, deswegen will ich... Bitte.
Ja, ja.
Danke.
Das abzutrennen und nebenan irgendwas festlegen.
Ja,
das
machen wir. Ich finde, wir. Das ist übrigens Lebenskunst, dass man sich in jeder Situation dann mit den Elementen, die man vorfindet, genauso unbeschwingt und schwer bewegt. Nicht? Das,
ich meine, das ist hier kein. Das
gibt unbeschwingt viel besser.
Also, diese spirituelle Klangschwingung.
Langsam, um das einfach zu merken.
Hat zwei Wirkungen. Also zunächst einmal das Tattva. Tattva sagt man, das Wissen darüber ist non-dual, nicht verschieden. Objekt vom Genannten, wenn ihr so wollt. Nicht, das ist eine Einheit. Hat eine Wirkung. Erstmal, es transformiert unser Bewusstsein, wird transformiert, da komme ich gleich zu. Aber auch Materie wird transformiert. Ich habe ein Beispiel. Auf meinen Vortragsreisen habe ich jemanden kennengelernt, eine Kinderärztin, die unglaubliche Schwierigkeiten, gesundheitliche Schwierigkeiten hatte, nämlich mit einem bösartigen Krebsgeschwür, was sich ausgebreitet hatte. Und das war also nicht einzufangen. So ein bildschönes Geschöpf, sie war in der Uniklinik Mainz immer und hat dort von einem Professor